Werbung.
Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
You know that wellness goal you set at the start of the year? It's not too late to stick with it and make your future self proud. Especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com, code NEWS.
Werbung Ende.
Es ist Freitag, der 6. Juni 2025. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Lage International, einem Podcast des Stern. Mein Name ist Miriam Holstein, ich bin Chefreporterin für Politik. Und wie immer an dieser Stelle freue ich mich sehr auf das Gespräch mit Christian Mölling, Senior Advisor beim Brüsseler Think Tank European Policy Center. Einen schönen guten Morgen, Herr Mölling.
Hallo, guten Morgen, Frau Holstein.
Bevor wir loslegen, ein Hinweis in eigener Sache. Ab nächste Woche können Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diesen Podcast bereits ab Donnerstagabend hören. Also nicht erst ab Freitagmittag, sondern schon am frühen Donnerstagabend. Zurück zu uns, Herr Mölling, oder vielmehr zu Friedrich Merz, denn gestern haben wir alle ziemlich gebannt nach Washington geschaut. Da war der Bundeskanzler zum ersten Mal zu Besuch bei Donald Trump, dem amerikanischen Präsidenten im Weißen Haus. Und wir wissen ja, Oval Office ist so eine Art Gladiatoren-Arena geworden unter Donald Trump. Man weiß nie, ob man es lebend übersteht. Wir haben gesehen, dass es fürchterlich schief gehen kann bei dem ukrainischen Präsidenten Zelensky oder auch zuletzt beim südafrikanischen Präsidenten. Und deswegen haben sich viele vorher gefragt, geht das gut? So, es startete auch das sehr ungewöhnlich mit einer öffentlichen Pressekonferenz, etwas mehr als 40 Minuten. Davon hat Trump mehr als 30 Minuten gesprochen, Merz nur 4. Er saß überhaupt große Teile so ein bisschen wie Staffage dabei. Und trotzdem sind sich eigentlich alle Beobachter einig, ist sehr gut gelaufen für Merz und auch für die deutsch-amerikanischen Beziehungen. Was meinen Sie?
Ich glaube, es ist deswegen gut gelaufen, weil nichts schiefgegangen ist. Ne? Ich meine, so niedrig sind im Grunde genommen die Erwartungen, die Trump sozusagen geschaffen hat, dadurch, dass es so dramatische Fails in der Vergangenheit schon gegeben hat. Sie haben es ja eben gerade gesagt mit Zelensky, dass man schon hoffen muss, dass man irgendwie einigermaßen gut da rauskommt. Das ist dann schon gut genug. Ne? Ich neige mittlerweile dazu, bei Trump zu sagen, naja, das ist halt der eine Tag, der eine Moment gewesen. Klar ist, natürlich geht der Kanzler mit einer linearen Politikerwartung auch da dran. Das heißt also, ein Datenpunkt ist, der sich dann fortsetzen lässt, so nach dem Motto, wer A sagt, muss auch B sagen. Das hat er doch in dem Gespräch gesagt. Aber diese Verlässlichkeit und Kontinuität ist ja genau nicht der Politikstil von Donald Trump. Von daher würde ich erstmal gucken, was ändert sich denn jetzt oder was ist denn nachher die Substanz dieser Politik? Oder sehen wir das, was wir in den letzten Wochen immer auch schon wieder auch hier besprochen haben, das dreht sich nachher alles im Kreis und im Zweifelsfalle findet Donald Trump morgen Deutschland schon wieder total doof.
Nun gab es auch noch einen ganz bemerkenswerten Moment, der ist von den meisten so ein bisschen übersehen worden. Und zwar wurde an einer Stelle ungefähr bei Minute 9 Trump von einem Journalisten gefragt, ob Deutschland genug für die Verteidigung ausgibt. Und dann antwortete Trump, ja, Deutschland gibt ja jetzt mehr aus. Und dann stellte er selbst die Frage, ist es gut oder schlecht? Und sagte dann, ja, der General MacArthur hätte das bestimmt für schlecht gehalten. Gemeint ist der amerikanische Weltkriegsgeneral Douglas MacArthur, aber er selbst fände das ja ganz gut. Und dann sagte er, aber sicherlich werde es einen Punkt geben, wo er Deutschland sagen würde, stopp, nicht so viel. Und dann hat er so Merz ein bisschen aufs Bein getätschelt, so gönnerhaft. Das ist ja kurios. Also seit Monaten sagt Trump, Europa und auch Deutschland müsse mehr für die Verteidigung ausgeben. Und jetzt scheint es ihm doch nicht so recht zu sein. Was könnte da dahinter stecken?
Kaffeesatzleserei im Kopf von Donald Trump, das ist wirklich eine schwierige Aufgabe. Ne? Also ich würde mal noch eine Interpretationsmöglichkeit dazu addieren. Im Grunde genommen ging es ihm darum zu sagen, dass er das alles unter Kontrolle hat. Also Donald Trump hat das alles unter Kontrolle. Er widerspricht MacArthur im Grunde genommen. Er hat eine andere Einschätzung. Das heißt, er emanzipiert sich von dieser Meinung. Interessant ist, dass er wirklich auf so eine Figur zurückgreift, in einer völlig anderen historischen Perspektive. Es gab ja eine Wiederbewaffnungsdebatte in den 50er Jahren, als es darum ging, wie können die USA eigentlich entlastet werden mit Blick auf den Koreakrieg. Und da kam ja die Idee auf, das schon überhaupt nur wieder zu bewaffnen. Ich glaube, diese Parallele ist ihm möglicherweise gar nicht bewusst. Aber ich glaube, ihm ging es eher darum zu sagen, ne, ich gebe dem Friedrich Merz mal das grüne Licht, aber ich kann halt auch den Hahn wieder zudrehen. Und dieses Tätscheln auf die Knie ist ja eine Art von Versuch, jemanden kleiner zu machen, als er eigentlich ist, was bei Friedrich Merz ja noch besonders ist, weil er halt so ein großer Mensch ist, ne? Also so ein langgewachsener Mensch ist.
Mm. Na gut, sie saßen ja beide. Insofern war das auch möglich, ihm gönnerhaft auf die Knie zu tätscheln. Das bringt uns zum Datum, was dann doch mal sehr viel entscheidender für die transatlantischen Beziehungen sein dürfte, als dieser Besuch von Friedrich Merz, nämlich der NATO-Gipfel am 24. und 25. Juni in Den Haag. Mm. Und dort soll eben auf ja Betreiben von Donald Trump das 5%-Ziel beschlossen werden. Also, dass 5% des Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung investiert werden sollen. Zur Erinnerung, bislang gilt das 2%-Ziel, auf das sich die NATO-Staaten 2014 auf ihrem Gipfel in Wales verständigt haben. Und selbst das erreichen ja einige Mitglieder bis heute nicht. Wie realistisch sind denn diese 5%? Oder ist es nur eine Symbolik, um Donald Trump irgendwie mit an Bord der NATO zu halten?
Ja, also ich glaube, es ist sehr viel Symbolik, denn was man ja dann normalerweise macht, ist man macht so einen Zeitstrahl, wo dann das Erreichen dieses 5%-Ziels, das liegt dann irgendwo bei 2030 oder noch viel weiter weg, sodass es außerhalb der Amtszeit von Donald Trump liegt. Die Spekulation ist, dass natürlich die meisten Staaten ihren Anteil schon erhöhen werden am Bruttosozialprodukt. Das heißt, man kann irgendwie was Positives darstellen und Donald Trump sagen, guck mal, das hast du gemacht. Aber das ist dann so ein bisschen kicking the can down the road, ne? Also zu versuchen, dem Zorn zu entgehen. Wenn sie die Staaten fragen würden, vertraut ihr denn, glaubt ihr denn tatsächlich, dass die Amerikaner deswegen, weil ihr mehr ausgibt, das Sicherheitsversprechen auf alle Fälle einhalten? Oder seid ihr danach sicherer eigentlich mit den Amerikanern zusammen und dass ihr es nicht ohne sie machen müsst? Ich glaube, dann würden die meisten Staatschefs sehr verhalten reagieren und sehr verstohlen im Raum herumblicken, weil man sich eben genau dessen nicht mehr sicher sein kann. Leider führt das Ganze immer zum gleichen Schluss. Naja, das heißt aber schon, dass man sowieso mehr Geld ausgeben muss für Verteidigung oder sich besser verteidigen muss. Mehr Geld heißt nicht immer mehr Sicherheit, aber in diesem Fall für Deutschland kann man ganz klar sagen, naja, wir haben schon doch einen großen Nachholbedarf. Aber es ist vor allen Dingen, glaube ich, jetzt erstmal eine Symbolik ist das falsche Wort. Es ist eine Karotte, mit der man versucht, aus dieser heiklen, unangenehmen Situation mit Donald Trump im Grunde genommen rauszukommen. Ne? Also es ist wieder Besuch der alten Dame, die im Grunde genommen jetzt sozusagen alle mal vorführen könnte. Und das wollen natürlich alle vermeiden.
Mhm. Werbung.
This is Bayard Winthrop, founder of American Giant. We make all our clothing right here in the U.S. with American cotton and American workers. Get 20% off your first order when you use code GIANT20 at American-Giant.com.
You know that wellness goal you set at the start of the year? It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. With 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and more. No fillers, no nonsense, just the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com, code NEWS.
Werbung Ende.
Erinnert mich ein bisschen an diesen Witz von dem Mann, der aus dem 11. Stock eines Hochhauses fällt und an jeder Etage, an der er vorbeifällt, sagt, bis hierhin ging alles gut, bis hierhin ging alles gut. Dass die Europäer sagen, bis hierhin sind die Amerikaner noch an Bord, bis hierhin sind die Amerikaner noch an Bord. Aber das natürlich das Entscheidende ist, wie man dann am Ende dabei rauskommt. Aber wir werden sehen, es ist ja nicht nur so, dass man das sozusagen Trump darbieten muss, dieses 5%-Ziel oder beschließen muss, um ihn an Bord zu halten, sondern man muss es ja auch selbst in den eigenen Ländern durchbekommen erstmal. Gibt es auch viele Widerstände in den Bevölkerungen, sozusagen so viel für Rüstung, egal in welcher Perspektive, auszugeben. Und da gibt es gerade eine kleine Trickserei, nämlich dass man sagt, ja, das sind ja gar nicht 5% faktisch, sondern es sind nur 3,5% für konkrete Verteidigungsausgaben. Und dann kommen noch mal 1,5% für verteidigungsrelevante Ausgaben dazu. Also das könnten zum Beispiel auch Straßen- und Brückensanierung sein, weil man ja für den Einsatz von schwerem Militärgerät die entsprechende Infrastruktur braucht. Ist das eine kluge, sinnvolle Formel, also 3,5 plus 1,5%?
Das ist, also früher das 2%-Ziel, jetzt das 5%-Ziel. Das ist alles so wahnsinnig sexy, weil man so tut, als ob man Politik über Zahlen machen kann. Ne? Und Zahlen haben ja immer so eine große Magie, die üben ja eine unheimliche Kraft aus. Man drückt mit einer Zahl, in diesem Fall zum Beispiel, ein bestimmtes Commitment aus und sagt, wir machen da ganz, ganz viel mehr. Die Zahl selber oder das, was Sie eben als Trickserei bezeichnet haben, das würde ich nicht so sehen. Es gibt bei der NATO, das kann jeder nachlesen und jede, auf der Website sogar eine Beschreibung der sogenannten Taxonomie, also alles das, was unter verteidigungsrelevanten Ausgaben fällt. Und da fallen natürlich Infrastrukturausgaben drunter. Da fällt auch das Vorhalten von medizinischer Versorgung für Verwundete zum Beispiel drunter. Da fallen auch Straßen drunter. Alles das ist jetzt sozusagen keine Neuerung, wo man sich überlegt, wie kann ich nicht Verteidigungsausgaben sozusagen so umrechnen, dass das da drauf angerechnet wird. Aber die Frage stellt sich natürlich trotzdem, kann ich das denn überhaupt erreichen, dieses Ziel? Also brauche ich denn überhaupt so viele Ausgaben, um dieses Ziel zu erreichen? Und wir rechnen ja solche Sachen manchmal aus und da merken Sie schon, bei all dem, was wir jetzt sozusagen an Verteidigungsausgaben, nur Militär, nicht Straßen und alles andere, sondern quasi alles, was nur grün angestrichen ist, wenn Sie das zusammenrechnen und sogar noch mit einrechnen, dass Sie einen Teil der amerikanischen Kapazitäten ersetzen müssten, dann wäre das für uns in Deutschland so ungefähr 2,8% des Bruttosozialproduktes. Also auf die 3,5% kommen wir irgendwie nicht. Und das ist im Grunde genommen schon sehr, sehr hoch angesetzt, was wir da ausgerechnet haben. Der negative Effekt von solchen Ausgabenzielen ist, dass sie damit im Grunde genommen, man nennt das eine Verteidigungsinflation, vorantreiben. Das heißt, sie erhöhen selbst die Preise, weil sie natürlich in den Markt hinein signalisieren, hey, ich muss das Geld ausgeben. Auf einmal wird der Verteidigungsminister und auch der Kanzler daran gemessen, ob er das Geld ausgegeben hat und nicht an der Frage, ist Deutschland damit sicherer geworden? Und was da natürlich passiert ist, dass die Industrie sagt, oh, wunderbar, wir helfen euch total gerne, euer politisches Ziel zu erreichen, indem wir einfach mal die Preise erhöhen. Das ist eine völlig normale Marktlogik, ist aber ein bisschen doof, weil das ist nämlich deutsches Steuergeld, das dann den Bach runtergespült wird. Und das finde ich dann ehrlich gesagt nicht richtig. Ich bin total dafür, dass wir mehr für Verteidigung machen, das kostet auch mehr Geld. Aber wir müssen ja trotzdem irgendwie gucken, dass wir dabei mehr Sicherheit rauskriegen und nicht einfach nur Geld in den Rhein oder in die Oder schütten.
Also es gibt ja insgesamt da drei Aspekte, den politischen, den finanziellen, den Sie jetzt auch nochmal erwähnt haben oder beide Punkte. Und dann gibt es noch den der Produktion, nämlich dass es auch schwierig werden wird, so viel dann auch in Deutschland zu produzieren. Rüstungsfirmen wie Rheinmetall haben schon im vergangenen Jahr gesagt, dass sie da sehr ausgebucht sind, eigentlich auch für die nächsten Jahre. Ich war vor kurzem bei der NATO in Brüssel und dort wird jetzt über eine andere Idee gesprochen, nämlich dass man einen Teil der deutschen Militärgüter, die benötigt werden, in der Ukraine produzieren lassen könnte. Denn dort sei trotz des Krieges die Produktion nur zu 50% ausgelastet, eine Zahl, die mich überrascht hat. Aber natürlich hätte das einen doppelten Vorteil. Man investiert einerseits dort, stärkt die ukrainische Wirtschaft und profitiert aber gleichzeitig von der Kriegsexpertise, die die Ukraine ja jetzt in den letzten Monaten, Jahren gewonnen hat. Klingt erstmal nach einer Win-Win-Situation, oder?
Ja, das stimmt. Das ist natürlich nicht grenzenlos. Aber ich glaube, man muss das so rum aufdröseln. Die Ukraine, der fehlt es zurzeit an Geld. Sie haben die Produktionskapazitäten, sie können aber ganz platt gesagt das Material nicht kaufen, das sie eigentlich brauchen, um weitere Panzer und Drohnen oder was auch immer herzustellen. Das ist sozusagen die positive Nachricht. Die andere positive Nachricht ist, die Kaufkraft eines Euros ist in der Ukraine 6-mal höher als in Deutschland. Das heißt also, die können viel, viel mehr mit einem Euro anfangen, als wir das im Grunde genommen können. Und das ist natürlich auch super. Das heißt, die sind viel effektiver. Das hat was mit dem Lohngefüge und diesen ganzen anderen Geschichten so zu tun. Die Grenze fängt dann an, wenn es um Systeme geht, die die Ukraine bislang nicht produziert. Ne? Also komplexere Waffensysteme wie Kampfpanzer, wie Hubschrauber, wie möglicherweise auch Flugzeuge. Das können die nicht, aber sie können natürlich Raketen. Ja, die Ukraine hat ja eine eigene Langstreckenraketenproduktion angefangen. Man sagt natürlich, im Fachjargon heißt das Lenkflugkörper. Also für alle Fans, sorry, ich wollte das sozusagen jetzt nicht nur als kleine Rakete abschmettern, die man nicht steuern kann. Aber das können die Ukrainer. Und wir fangen ja auch schon damit an. Ne? Also wir haben ja jetzt im Grunde genommen der Taurus, der nicht so heißen darf, der wahrscheinlich in der Ukraine produziert wird, das ist natürlich eine gute Nachricht, weil erstens kriegt die Ukraine ein Waffensystem, das sie offensichtlich nach eigener Ansicht braucht. Das heißt, ne, das passt auch in deren Verteidigungskonzeption. Die stellen das her, die entwickeln damit auch eine Expertise oder entwickeln ihre Expertise weiter in dem Bereich. Und sie sehen den anderen Effekt, wir sind die innenpolitische Debatte um Taurus damit automatisch los. Denn das hat sich ja mittlerweile in so ein toxisches Thema verwandelt, dass sie im Grunde genommen als Politiker und Politikerin um dieses T-Wort einen so großen Bogen machen, weil sie wissen, dass die Debatte sich in Deutschland dabei völlig verfranst hat.
Deswegen auch ganz geschickter Schachzug von Merz, als er vor einigen Tagen in Aussicht gestellt hat, man könnte ja irgendwie dann mit der Ukraine gemeinsam in der Ukraine produzieren. Eine letzte Frage zur Ukraine. Der ist ja vor einigen Tagen wirklich ein spektakulärer Schlag gelungen, als sie mit First-Person-View-Drohnen 4 russische Militärflugplätze angegriffen hat und erheblichen Schaden angerichtet hat. Nach ukrainischen Angaben sollen bis zu 40 russische Militärflugzeuge zerstört oder beschädigt worden sein. Also konservativere Schätzungen gehen von mindestens 10 aus. Operation Spinnennetz, 18 Monate geplant, am russischen Geheimdienst offenbar komplett vorbei. Das ist natürlich jenseits des materiell strategischen Schadens auch eine unglaubliche Demütigung für Russland gewesen. Russische Medien haben es ja mit Pearl Harbor verglichen. Mit welcher Reaktion müssen wir da rechnen? Und halten Sie es für denkbar, dass Moskaus Rache so weit gehen könnte, auch taktische Atomwaffen einzusetzen?
Ja, also fangen wir mal mit dem letzten Punkt an. Also Atomwaffen sehe ich nicht, glaube ich nicht, weil Moskau natürlich auch immer dann darauf gucken muss, wie reagiert denn die USA dann da eigentlich drauf. Ne? Also das wäre ja was, wo sowohl Washington, aber auch Peking sagen würden, sorry, aber das tragen wir jetzt nicht mehr mit. Das ist das Risiko, das Putin dann eingehen würde. Die Frage ist auch, was erreiche ich denn dann damit? Also ist das, was meine eigene Elite, also in Moskau und meine Bevölkerung und die Medien, die Militärblogger sozusagen zufriedenstellt? Ich glaube nicht, dass Putin so weit gehen muss. Klar ist aber, weil es diese Demütigung gibt und weil man auch in dieser Logik in Moskau gefangen ist, dass man sich im Grunde so in so ein chauvinistisches Weltbild hinein gekämpft hat, dass man eben keine Alternative dazu hat. Man könnte ja auch sagen, hey, wir lassen das sein und das ist unser Verhandlungsangebot, dass wir im Grunde genommen jetzt über Frieden verhandeln können. Dann würde man aus Moskauer Sicht wahrscheinlich einfach total schwach dastehen. Deswegen glaube ich, dass man neben dem, was wir jetzt schon sehen, nämlich dass die Angriffe auf Kiew nochmal wieder stark zugenommen haben, dass wir in den nächsten, ein, zwei Tagen wahrscheinlich nochmal einen größeren Schlag sehen werden. Es wird aber nicht dazu führen, weil dafür fehlt Russland einfach der Atem, dass man wirklich in der Kriegführung einen Gang höher stellen kann und tatsächlich jetzt in der Lage wäre, militärisch auf dem Boden tatsächlich irgendetwas zu verändern, wo Moskau sagen könnte, jetzt bringen wir diesen Krieg quasi militärisch zu Ende. Und das hat dazu geführt, also dieser Schlag der Ukraine hat dazu geführt, dass wir jetzt gesagt haben, wir beenden diesen Krieg und bringen Kiew letztendlich zu Fall.
Vielen Dank, Herr Mölling. Das war die Lage international für heute. Und nochmal die Erinnerung, die nächste Lage können Sie schon ab Donnerstag, ab dem frühen Abend hören. Danke für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Werbung.
Finding a hoodie that lasts through the season can be tough. The American Giant Classic Full Zip Hoodie is made to last a lifetime, so you can count on it year after year. The iconic Classic Full Zip Hoodie is the jacket that started it all for American Giant. Custom heavyweight fleece and side panels for mobility make it the best hoodie ever. Every American Giant piece is made in America and designed to last. No exceptions. The result is durable clothing, like the premium Slub Crew Tee, no BS high-rise pant, and slim roughneck pant that become part of your life. Snag the hoodie that will bring you comfort for life. The American Giant Classic Full Zip. Save 20% off your first order at American-Giant.com when you use code STAPLE20 at checkout.
You know that goal you set at the start of the year? You can still do it. Whether you're committed to a through hike with friends, lifting heavier, or simply walking more, it's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. Because quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Ka'Chava's all-in-one nutrition shake, and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your back stock of supplements that overpromise and underdeliver, simplify your progress with just 2 scoops of the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com and use code NEWS. K-A-C-H-A-V-A.com, code NEWS.
Werbung Ende.